Literatur. Literradio. Live von der Frankfurter Buchmesse, 12. bis 16.10.2011.
Auf unserer Literatio-Bühne, hier beim Stand der IG Autorinnen und Autoren, begrüße ich jetzt Alexander Peer. Hallo und herzlich willkommen bei uns.
Hallo, guten Tag.
Dein neues Buch, Land unter Ihnen, im Limbus Verlag erschienen, ist eine Novelle über den Eroberungsfeldzug Hernán Cortés in Mexiko. Es verbindet geschichtliche Quellen mit der freien Imagination, auch der Interpretation, und ist, wenn man es liest, also ich habe es gelesen, nicht nur beschämend, wenn man Teil dieser europäischen Kulturgeschichte sozusagen ist, und sehr, sehr traurig, ob das Verlust einer großen Kultur und noch dazu aus den doch durchaus niedrigen Gründen, die hier beschrieben worden sind. Es ist auch so etwas wie ein Spiegelbild auch heutiger Zustände, könnte man zumindest also interpretieren, einer, wie es auch hinten steht, einer expansiven kapitalistischen Lebensform auf den Leib geschrieben. Alexander, was war denn eigentlich zuerst, wie hat sich denn die Idee zu diesem Buch entwickelt? War zuerst der Wunsch, da etwas über die Geschichte zu schreiben, des Hernán Cortés im geschichtlichen Sinn, oder war die Idee, da ein Buch, ein allgemeineres Thema zu schreiben und dann sozusagen die Geschichte zu diesem Buch gefunden worden ist? Wie hat sich diese Idee entwickelt?
Tatsächlich war der zweite Zugang derjenige, den ich gewählt habe und der sich entwickelt hat. Ich habe mir ein historisches Ereignis gesucht, das gleichnishaft sein kann für eine Art der Vereinnahmung einer anderen Kultur, wie wir sie gegenwärtig ja auch erleben in verschiedenster Form, heutzutage halt eher auf ökonomischer Art, anno dazumal eben im 16. Jahrhundert, auf, man muss das sagen, zynisch ganzheitliche Art, nämlich wirklich die Vereinnahmung des anderen, das heißt eine geistige Vereinnahmung, die keinen Freiraum mehr offen ließ. Und ich habe mir dieses Ereignis gesucht, weil es doch eine sehr markante Trendwende in der Geschichte ist. Man verbindet ja auch um diese Zeit mit Kolumbus und so weiter, Buchdruck, verbindet man ja auch die Wende zur Neuzeit, und die ganze Erfassung des Globus, also schien mir dann dieser Feldzug, der ja auch etwas sehr Unwahrscheinliches, also Unglaubwürdiges hat, dass hier eine Truppe mit 600 Mann eben ein Reich mit Hunderttausenden Menschen übernehmen kann. Das war für mich natürlich eine spannende Möglichkeit, damit zu arbeiten.
Du hast studiert, aber nicht Geschichte. Wiewohl hast du für dieses Buch intensiv recherchiert? Wie bist du da vorgegangen? Bist du da in Bibliotheken gewandert oder?
Ich muss zugeben, zunächst einmal sehr naiv. Ich habe einfach zwei, drei Bücher gelesen, aber das ist ja eine Epoche, die sehr, sehr ausführlich dokumentiert ist und die auch sehr kontroversiell interpretiert wird. Das heißt, man hat sehr viel Quellenmaterial. Um jetzt vielleicht noch mal eine Geschichte sehr anschaulich zu bringen. Es gibt in sehr, sehr vielen Texten den Hinweis, dass Cortés den Befehl gab, die Schiffe zu zerstören, wie sie eben schon gelandet waren auf Mexiko, damit hier keine Alternative mehr zum Feldzug besteht, also dass der Rückzug ausgeschlossen ist. Das ist eine Geschichte, die klingt sehr heroisch für Cortés. Die Frage, ob das jetzt wirklich so passiert ist oder nicht, kann nicht definitiv beantwortet werden. Es gibt sehr wohl Zweifel an der Richtigkeit dieser Darstellung. Aber auf jeden Fall, was man aus vielen diesen Geschichten herausfinden kann, ist, dass hier auch ein sehr guter PR-Stratege unterwegs war. Und es war dann sozusagen mir überlassen, historisch einigermaßen klar Verbrieftes eins zu eins zu übernehmen, aber auch historische Facetten zu verfremden und sie letztlich auch anzureichen mit einem völlig frei erfundenen Charakter, diesen sogenannten Antagonisten Vasquez, der ja also von mir in die Geschichte hineingesetzt wurde.
Das ist eine zusätzliche Person in der Geschichte, ein Soldat, der ja dann andere Wege letztendlich geht und andere Einsichten auch hat als Cortes.
Das Gleichnishafte lässt sich vielleicht auch daran festmachen, dass hier eben im Gegensatz zur Gier nach Gold oder zur Unterwerfung der anderen und Vereinnahmung der anderen Kultur die Kakaobohne als Symbol einer Teilhabe an anderen Kulturen verstanden wird. Es gibt ja auch dieses Rousseau-Zitat, also dass die Früchte des Bodens allen gehören, aber der Boden keinem. Und das ist so ein gewissermaßen ein Motto für diese Geschichte.
Mhm. Du hast das schon etwas angedeutet. Was waren denn noch Bereiche, die durch die Recherche für dich die Geschichte in einem neuen Licht für dich erscheinen haben lassen?
Wir haben im Vorfeld ja auch das besprochen, die Geschichte der Darstellung, dass vor allem durch zum Beispiel Pocken, Viren und andere Krankheiten, die von den Spaniern eingeschleppt wurden, die Bevölkerung der Azteken und der anderen indigenen Stämme und Völker sehr stark eben reduziert wurde. Nur haben sie in den letzten Jahren einige Thesen entwickelt, wo man sagen kann, es hat eben vor allem Mitte des 16. Jahrhunderts, 1547 ist eine Jahreszahl, da gab es einen markanten Rückgang der Bevölkerung und das ist dann nicht mehr zu erklären mit einer Pockenepidemie, da hat es offenbar eine andere Art von Pandemie gegeben und da gibt es eben jetzt so Überlegungen, Thesen, die auch ganz gut argumentiert werden, dass hier eben sowas wie ein Ebola-Virus ausgebrochen ist, der sich aber sehr schnell natürlich durchsetzen konnte und eine verheerende Wirkung auslöste, weil die Bevölkerung letztlich Arbeitssklaven waren, die in sehr beengten Verhältnissen gelebt haben und damit war es für einen Virus sehr leicht möglich, von Mensch zu Mensch überzugehen.
Das war
eine Entdeckung in der Recherche, die ich nicht erwartet habe und wo auch letztlich Dinge, die in den letzten 10 Jahren erst thematisiert wurden, aufgekommen sind, die also in älteren Texten natürlich überhaupt nicht vorkommen.
Du hast es vorhin schon angedeutet, es ist teilweise trotzdem unglaublich, dass es Cortes mit diesen Mitteln gelungen ist, sozusagen unter Anführungszeichen diesen Feldzug durchzuziehen. Was waren denn noch deiner Meinung nach Gründe, dass das funktioniert hat, außer diese...
Natürlich gab es ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen Azteken und anderen Stämmen, also die Totonaken zum Beispiel, waren ja den Azteken feindlich gesinnt, weil man kann sich das ja so vorstellen, man muss es sich vielleicht so vorstellen, dass in Europa waren eher Staaten ähnlicher Gebilde vorhanden als in Mexiko, wo es eher Stadtstaaten gab und dann Vasallenstädte, die dann den Azteken sozusagen untergeordnet waren. Aber es war jetzt nicht ein klar abgegrenztes Territorium, das jetzt auch durch Soldaten oder andere Instrumente der Überwachung kontrolliert wurde. Dann gibt es natürlich die militärischen Aspekte, also Pferde und Kanonen und Feuerwaffen waren sie sicher wesentlich besser eben ausgerüstet und also was die Vasallenstädte betrifft, noch dazu eben, dass sehr viele Krieger dann von diesen Tlaxcalteken zum Beispiel dann im Heer von Cortes gegen Tenochtitlan gezogen sind. Das ist ja also Mexico City, die Hauptstadt der Azteken gewesen, die ja dann 1521 eben im August gefallen ist, praktisch völlig zerstört.
Mhm. Ja, die Motive in erster Linie Gier, wie es beschrieben ist, in dem Fall nach Gold, Machtbesessenheit.
Also die Person des Cortes hat mich schon sehr interessiert. Es ist eine Art Psychogramm auch von dieser Person. Die Quellen sind hier ja auch dürftig, aber man kann schon interpretieren, dass eben ein verarmter Landadel vorhanden war in der Familiengeschichte und dass gewisse größenwahnsinnige Aspekte.
Unter Anführungszeichen wissenschaftlich belegt.
Da gibt es Hinweise.
Aber die weitere Interpretation, wie es im Buch dann ist, nämlich dass der Vater Trinker war, er den Sohn immer eingesperrt hat und daraus die Klaustrophobie entstanden ist, die er dann versucht hat, sozusagen mit diesem Eroberungsfeldzug kompensieren. Das ist dann die Interpretation, die aber schon sehr spannend ist, wenn man das dann über alles überträgt, nicht die Klaustrophobie, die selbstgemachte Klaustrophobie als Grund unserer Kolonisation und Expandierungswut.
Also ich sehe bei Cortés auf jeden Fall eine sehr starke Obsession und in diesem Modell habe ich mir das überlegt, wie man das in eine Geschichte gut einpacken kann. Aber der reale Cortés sozusagen, wenn man die zwei jetzt dann nebeneinander stellt, hat ja im Jahr eben 1541 noch einen Feldzug nach Algerien unternommen, also im damaligen Territorium von heutigen Algerien, und war damals 55, 56 und 62, mit 62 Jahren ist er gestorben. Das heißt also, bis zum Schluss hat er mit seiner Arbeit nicht aufhören können, wenn man so verstehen will. Und ich denke mir, dass diese Interpretation jetzt nicht so gewagt ist, dass hier eben schon der innere Mechanismus vorhanden ist, der nicht zu durchbrechen war, mit verschiedenen fatalen Auswirkungen.
Auch die wissenschaftliche Geschichtsschreibung kann nicht von sich behaupten, sie sei objektiv. Es sind immer subjektive Blickwinkel, die hier gewählt werden. Wie sieht es denn eigentlich mit den Quellen von den Verlierern aus? Gibt es da irgendetwas, was hier übergeblieben ist?
Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu recherchieren, weil erstens einmal wurden ja alle möglichen kulturellen Symbole und kulturellen Güter zerstört. Schriftsprache wurde auch zerstört, beziehungsweise ist auch nicht übersetzbar. Und in dieser Zeit wurden die Geschichten dann mündlich tradiert. Das heißt, es gibt da sehr wenig. Aber was sehr spannend ist, ist sicherlich diese Figur der Malinche. Das ist ja eine junge Frau, die Cortés eben im Zuge einer Schlacht dann als Dolmetscherin gewonnen hat. Die konnte die Maya-Sprache und die Sprache der Azteken, Nahuatl, und war ganz entscheidend, ausschlaggebend dafür, dass Cortés wesentliche Informationen über die Befindlichkeit der Gegner sehr rasch hatte und auch sehr genau wusste, wo die schwachen Punkte sind. Und diese Figur ist von der indigenen Bevölkerung natürlich immer sehr negativ dargestellt worden. Also weil sie sich mit dem Feind ins Bett gelegt hat. Faktisch hatte sie natürlich keine Wahl. Aber es hat sich in der letzten Zeit ein bisschen verändert, weil auch der Blick sozusagen ein anderer geworden ist, dass man also nicht mehr diese Ausgrenzung hat, sondern das sind die, also auch von Seiten eben der Ureinwohner, das sind die bösen Spanier, sondern dass aus dem gemeinsam sozusagen das moderne Mexiko entstanden ist und man eben diese Vorwürfe auch ein bisschen ablegen konnte.
Die Novelle beinhaltet auch Anekdotisches, wo man sich dann als Leser natürlich oder Leserin nicht ganz sicher ist, ist das jetzt die Geschichte aus der Geschichtsschreibung oder ist das die Geschichte wie zum Beispiel eine Geschichte von einem Pferd, das in einem Zelt untergebracht worden ist. Wie ist das mit dieser Anekdote?
Ja, also das ist auch eine Geschichte, also ich habe einzelne Geschichten erfunden. Das ist eine Geschichte, die tatsächlich in einem historischen Bericht vorkommt. Die habe ich deshalb auch genommen, weil sie sehr gut zeigt, wie Strategie angewandt wird, dass hier eben Cortés eben eine Stute in einem Zelt versteckt hat und ein Hengst vorgeführt wird, der dann die Witterung eben aufnimmt und wutschnaubend um dieses Zelt herum tanzt und galoppiert. Und das hat er deshalb inszeniert, weil er gerade in Friedensverhandlungen war. Und um hier sozusagen die Kontrahenten einzuschüchtern, hat er den Hengst vorgeführt und hat damit noch einmal gezeigt, wie stark seine militärische Überlegenheit wäre, falls sie nicht einwilligen.
Aber vielleicht auch eine Anekdote, die versucht, sozusagen die Einfachheit der ja, der indigenen Bevölkerung hier herauszustellen ein bisschen.
Das kann man natürlich auf jeden Fall auch so kritisch hinterfragen, wobei man sagen muss, genauso überraschend wie für Azteken vielleicht dann eben die militärischen oder eben auch die Pferde waren, genauso überraschend war für die Spanier natürlich verschiedene also Pflanzen und verschiedene Lebensmittel, die sie ja vorher nicht kannten.
Hat es eigentlich Reaktionen von Historikern gegeben auf das Buch bisher?
Nur von dem, der ein Nachwort geschrieben hat, und dem hat es ganz gut gefallen und der hat das auch interessant gefunden. Das will ich nämlich auch noch dazu sagen. Es ist ja so, dass ich mich hier mal einem Erzählprojekt unterwerfen wollte, weil die Wahl der Novelle mag ja anachronistisch erscheinen, auch diese auktoriale Erzählperspektive. Aber für mich war das einmal spannend zu sehen, kann ich überhaupt einen komplexen Stoff dramaturgisch so zu bearbeiten, zu vereinfachen, dass eine Geschichte dabei herauskommt und auch wegzukommen von diesem überbordenden Ich, das immer wieder in meinen eigenen Texten auch vorkommt. Also es war für mich einfach ein Erzählprojekt, das eine Herausforderung war und das habe ich auch mit diesem historischen Stoff zum ersten Mal in dieser Form gelöst.
Ja, dann würde ich vorschlagen, wir tauchen ein in die Welt des Hernán Cortés und die Ereignisse ab 1519, glaube ich.
1519. Ja. Also ich werde mal schauen, wie viel ich jetzt noch lesen kann.
Wir haben noch 12 Minuten.
Also dann werde ich doch ein bisschen was kürzen müssen. Aber ich fange sinnvollerweise beim Anfang an, weil man dann doch ganz gut in diese Geschichte hineinkommt. Land unter ihnen, Kapitel 1. Hernando Cortés ging den ganzen Abend vom Bug bis zum Heck der Galeone und wieder zurück. Das Schiff hatte gerade 35 Meter Länge und in 3 milden Atlantikstunden mochte ein Mann seines Alters schon etliche Male auf- und abgeschritten sein. Mehr als 30 Jahre lagen hinter ihm. Sie schienen Cortés von verdrießlicher Ereignislosigkeit durchzogen. Ein abgebrochenes Universitätsstudium in Salamanca, ein paar Jahre Ackerbau und Viehzucht auf Santo Domingo und Kuba, sowie eine übereilte Heirat, die mehr dazu diente, einen beschädigten Ruf zu kurieren, als einer Leidenschaft eine legale voranzugeben. Gut, er hatte es dank einiger Goldfunde zu einem herzeigbaren Besitz gebracht, aber das konnte ja wohl nicht alles sein. Ein mächtiges, aber auch vages Gefühl zog ihn an die Reling. Finsternis stieg herauf. Die Mannschaft wusste, worauf Cortés wartete. Es würde der Horizont schon noch mit anderem aufzuwarten haben, als mit diesem ewigen Blau im Blau, mit dem sich Himmel und Wasser überbieten wollten. Ein sanftes Gelb oder Braun oder auch Grün würde sich dazwischen schieben. Dann würden sie alle befreit aufschreien, wohl auch Cortés, dessen schwerer Atem immerzu als Auftakt zu einem Wutanfall gelten konnte. Jedoch, es blieb bei einem fortwährenden Auftakt ohne nachfolgendem Crescendo Furori. Sie waren nun schon ganze 6 Monate auf See, von Kuba aus waren sie aufgebrochen, doch hoher Wellengang und orkanartige Winde hatten sie wiederholt vom Kurs abgebracht. Schließlich hatten sie die Insel Cozumel erreicht und dann den Weg eines früheren Eroberers verfolgt, um eine Durchfahrt nach Indien zu finden. Sie waren gelandet, hatten jedoch keine Ahnung wo. Cortés hatte gefragt, wie dieses Land heiße. Yucatán, sagte einer der Indios und meinte damit, dass er keine Ahnung habe, was Cortés gesagt hatte. Yucatán, hatte Cortés wiederholt und seine Landsleute hatten dazu geraunt, aha. Sie blieben unentschlossen, hier zu ankern, mochten doch noch größere Herausforderungen auf sie warten, weshalb sie vom Meer zur Küste und wieder zurückpendelten. Man müsse die richtige Stelle finden, um endlich ernsthaft an Land zu gehen, überlegte Cortés. Es dürfe kein Landstrich voller Indios, müsse aber gleichzeitig taktisch wertvoll sein. Wenn sie doch die Stelle fänden, die einst Juan de Grijalva als Stützpunkt gewählt hatte, hoffte Cortés. Unruhig ging sein Blick über die Köpfe seiner Seeleute und Soldaten. Sie erwiderten seine Unruhe mit zusammengekniffenen Blicken, die jedoch mehr in sich gekehrt schienen. Mancher von ihnen spuckte Blut, kaum einer, der nicht noch einen weiteren der ohnehin wenigen Zähne verlor. Viele dieser Männer hatten eine Vergangenheit voller Resignation. Auch die Gegenwart erzählte davon, die Zukunft würde jedoch eine andere Sichtweise haben, denn sie wird nur von Wahr und Gewesensein sprechen. Darauf hofften die Bootsleute. Die geröteten Abendwolken standen tief. Sie vermittelten den winzigen Geschöpfen in der Mächtigkeit des schwarzen Blaus eine Geborgenheit, die sie selten erlebt hatten. Cortés hörte als junger Mann in einer Weinschenke von einem Paradies, welches in einer fremden Welt lag und Eldorado genannt wurde. Diese Eroberer waren respektgebietende Leute und die meisten hatten die Taschen voller Dukaten. Hernandos Herz schlug, ja nicht einmal heftig, es schlug nur. Aber jetzt erstmals spürte er es. Andere, etwa jene Konquistadoren, denen meist noch in jungen Jahren der Kopf auf gar nicht metaphorische Weise verloren ging, bekam der Stürmer und Dränger aus Extremadura nicht zu Gesicht. Nichts trübte seine Vision. Eine neue Welt, dies wäre doch etwas, dachte sich der Sohn einer verarmten Adelsfamilie, dessen einziger Reichtum in der Fülle von Erzählungen über die einstige Bedeutung und Größe seiner Vorfahren bestand. Er war doch ein Hidalgo, ein Hijo de Algo, ein Sohn einer Familie mit Besitz. Wo war dieser geblieben? Hernando Cortés war gewissermaßen ausgerissen. Er wurde in der Zeit der Liebe geboren, aber diese währte nur kurz. Sein Vater hatte zunächst ein inniges Verhältnis zu seiner Mutter, dann zur Magd und schließlich zum Wein. Der ehemalige Familiensitz bot kaum mehr Platz als das Schiff. Im Grunde lebte Cortés sein Leben lang begrenzt. Schon als Jugendlicher kam es ihm vor, als gäbe es in den Räumen des väterlichen Anwesens keine Türen, als hätte sie der Bauherr wie selbstverständlich nicht berücksichtigt. So hatte er damals schon das Gefühl, er könne nicht hinausgehen. Wohin er später auch kam, ob Salamanca, Sevilla oder Kuba, die Orte waren nur unterschiedliche Zellen eines Gefängnisses, begrenzte Orte einer begrenzenden Welt. Sein Horizont war ihm stets zu nah. Selbst auf der Weite des Ozeans hatte er mitunter den Eindruck, er könne nicht weit genug sehen, als verstelle ihm etwas die Sicht. Cortés Schiff hieß Santa Maria de la Concepción und führte eine Flotte von insgesamt 11 Schiffen an. Die Santa Maria hatte 3 Masten. Am mittleren war ein Bastkorb angebracht, in dem ein kleiner Kerl stand. Zu diesem sah Cortés in regelmäßigen Abständen auf. Cortés hatte ihm befohlen, Ausschau zu halten. Sollte er etwas Ungewöhnliches sehen, so müsste er das unverzüglich melden. Schließlich hatte man Yucatan umschifft und kreuzte wieder in grenzenlosem Meer. Seit ungezählten Stunden war der Kerl im luftigen Bastkorb aufrecht gestanden. Das Fernrohr hielt er dabei fest in seiner Hand und presste es an sein rechtes Auge. Dabei schien das Rohr ein Teil seines Auges zu werden und allmählich verlor er das Gefühl für den Rest seines Körpers. Nach einer gewissen Zeit schien ihm der Wasserstand des Meeres ausgesprochen hoch zu sein. Er wunderte sich. Er schaute starr in Richtung Horizont, doch dieser blieb stets gleich weit entfernt. Der Anstieg des Wassers war aber deutlich. Bald würde er wohl nur noch Wasser, keinen Horizont mehr sehen. War das schon das ersehnte Land? Bestand es aus Wasser? Nein, das konnte nicht sein. Wasser ist Wasser und Land ist Land. Er wollte sich mit solchen Fragen nicht beschämen. Er wollte gehorchen, Anordnungen ausführen. Vasquez. Auf diesen Namen hörte er, schien ein Talent darin zu haben, Vorgaben bis zur Selbstvergessenheit zu erfüllen. Schließlich brach er zusammen, sein Auge war gleißend rot geschwollen und tränte. Das Geräusch des auf das Schiffsdeck aufprallenden Fernrohrs riss die Besatzung aus ihrem gewohnten Tun. Die Männer liefen zum Mast, blickten empor und schrien, Vasquez! Einzig Cortés blieb stehen. Er fühlte die Gicht in den Gelenken, sein Kreuz schmerzte und in der Lunge schien die Meeresluft Stalaktiten gebildet zu haben. Ihm schwindelte. Die spröde Haut seiner Hand berührte die zerfurchte seiner Wangen. Er ging in sich und heraus kam ein Tobender. Einige versuchten Cortés zu beschwichtigen, andere hieften sich zum Bastkorb hinauf und dem Ohnmächtigen zu Hilfe zu eilen. Doch Cortés schrie, als habe man ihm ein Brandmal auf die Brust gesetzt. Er verwünschte den Speer und drohte jedem mit Kielholen, der Befehle missachtete oder nicht imstande war, sie auszuführen. Als einer der Kameraden, der zu dem unglücklichen Vasquez hinaufgeklettert war, diesen aufrichtete und ihm einen Schluck Wasser zur Stärkung gab, bemerkte etwas Vages in der Ferne. Verschwommen, aber erkennbar entstand das Bild einer Küste, die eine rot-gelbe Fahne beherbergte. Er ließ Vasquez los und starrte gebannt in die Ferne. Die anderen bemerkten die Veränderung, die sich in der Enge des Bastkorbs einstellte und folgten der Blickrichtung. Selbst Cortés hielt inne. Sein Bellen verhallte hinter ihnen, um einen neuen Turmplatz zu schaffen. Sie steuerten auf San Juan de Ulúa zu, jenen Stützpunkt, den Juan de Grijalva im Jahr zuvor auf seiner Erkundungsfahrt der Küste, die ihn bis an den Rio Panuco geführt hatte, begründet hatte. Immer noch wehte die spanische Flagge, auch wenn sie durch einige Löcher ein wenig an Stattlichkeit eingebüßt hatte. Juan de Grijalva oder womöglich einer seiner ihm begleiteten Gefährten war der erste Spanier gewesen, der das Land der Azteken je betreten hatte. Cortés indes sollte es nicht nur betreten, er sollte weitergehen. Jetzt lese ich noch eine kurze Passage, um hier noch ein bisschen von der Atmosphäre mitzubekommen. Am Morgen nach ihrer Ankunft wehte ein anderer Wind. Kein Salz belegte mehr die Bronchien, keine Hitze konnte sich mehr durch Ausbleichen hervortun, kein Schaukeln brachte den Kreislauf aus dem Gleichgewicht. Schattenspendende Palmen, frisch riechende Kräuter und surrende Insekten waren die Diener des Morgens. Sie brachten gerade Gerüche und Geräusche von unbenannter Art. Die Luft war anfangs nasskalt, dann schwül. Es bildete sich ein dünner Schweißfilm auf der Haut. Diese Feuchtigkeit nahm den ganzen Menschen, trieb ihn abwechselnd in ermüdende Hitze oder zitternde Kälte. In der Nase brandeten die Wellen eines Blumenmeers und in den uneinsehbaren Wäldern lärmten wollige Wesen, die sich von Baum zu Baum schwangen, untermalt durch die Sprache von Vögeln, die unentwegt glocksten, zorrten und milkerten. Cortés blieb davon unbeeindruckt. Er war sehr früh aufgestanden, aber nicht ein Traum hatte ihn so zeitig aus dem Bett getrieben, vielmehr hatte er die ganze Nacht keinen Schlaf finden können. Er war aufrecht in seinem Bett gesessen und hatte die Enge gespürt. Gut, danke.
Land unter Ihnen von Alexander Peer. Ja, wir hätten gerne noch mehr gehört. Die Zeit ist leider schon ein bisschen fortgeschritten. Gerade noch Zeit für uns eine Ankündigung zu machen. Es gibt eine Veranstaltung.
Es gibt gegenwärtig im Esselmuseum eine sehr schöne Ausstellung mit dem Titel Schönheit und Vergänglichkeit. Und zu dieser Ausstellung ist ein Kunstbuch erschienen, das im Rahmen von Lesungen bis Jänner vorgestellt wird. Ein Beitrag stammt von mir und ich lese meinen Text am 13. November um 16 Uhr im Esselmuseum. Das ist der Tag der offenen Tür. Also noch eine Ermunterung hinzugehen. Es ist ein sehr schöner Band geworden und ich freue mich auch sagen zu dürfen, dass ich ab nächster Woche in Schwarz Stadtschreiber bin und ja, bin schon sehr gespannt.
Mit einem neuen Projekt, dessen Titel auch sehr spannend klingt, nämlich Bis dass der Tod uns meidet. So kann man es. Da schon zwei Worte dazu sagen?
Zwei Worte. Beziehungsverhinderungsroman und Nietzsche.
Okay. Auf jeden Fall bleibt spannend. Danke fürs Kommen und alles Gute.
Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Danke.
Literradio. Live von der Frankfurter Buchmesse, 12. bis 16.10.2011.